Herr Kiefer, wir sitzen hier in Ihrem Atelier in Croissy, in der Banlieue von Paris, östlich von Paris. Die Flugzeuge fliegen hier über das Atelier, die hört man. Ein paar hundert Kilometer weiter östlich sind Sie am 8. März 1945 auf die Welt gekommen.
Ja,
Schwarzwald in Donaueschingen.
Mein Atelier ist ja sogar an der Autobahn, die nach Süddeutschland führt.
Genau, wir sind quasi auf dem Weg dahin und können uns vielleicht mal gedanklich dahin begeben. Was war das für eine Welt, was für eine Familie, in die Sie da hineingeboren worden sind am 8. März 1945?
Ja, das war ja noch während des Krieges. Und in der Nacht, als ich zur Welt kam, im Keller vom Krankenhaus, weil Donaueschingen wurde sehr, sehr gebombt in der Zeit, da ist unser Haus zerbombt worden. Und für mich war es natürlich, nehme ich an, prägend. Ne? Weil ich wäre ja auch um ein Haar verhungert. Also wirklich, das war ganz knapp. Ne? Meine Mutter, die hat mich nicht gestillt. Und da gab es dieses Pulver nicht. Ne? Wie heißt das? Melupa. Ne? Und dann wäre ich als um ein Haar verhungert. Bis dann jemand aus der Schweiz dann dieses Pulver, dieses Melupa da gebracht hat von Nestle.
Ihre Mutter hat Sie nicht gestillt und Sie sind ja auch bei Ihren Großeltern aufgewachsen.
Ja,
warum
genau.
Eigentlich? Warum nicht bei den Eltern?
Ich glaube, ich war zu viel für die Mutter.
Das sagen Sie jetzt lächelnd, aber es ist doch eigentlich etwas eher Beunruhigendes. Sie haben auch mal in einem anderen Interview gesagt, meine Mutter wollte mich vielleicht nicht so gern.
Habe ich das gesagt? Hm? Naja, aber ich habe gesagt vielleicht. Aber jedenfalls, ich war bei der Großmutter und war dann natürlich allein, also war keine anderen Kinder und immer mit der Großmutter und war auch keine Spielzeuge. Es war ziemlich einfach. Ich hatte nur die Backsteine von der Ruine, von dem zerbombten Haus, mit denen ich spielen konnte. Und insofern, diese zusammengefallenen Häuser, die waren für mich nichts Schreckliches. Ne? Das war ja einfach eine andere Form von Haus, ne? Und eine Vorform von Haus. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt Filme sehe von den zerbombten Städten, Düsseldorf, Köln und so weiter und Würzburg und so fort, ich finde es unheimlich schön. Ne? Es hat einen unheimlichen ästhetischen Wert, diese Ruinen.
Was ist das Schöne an den Ruinen?
Ja, weil da so viel Potenzialität drin ist.
Aber zunächst mal ist es ein Bild der Zerstörung. Ne?
Ja, ohne Zerstörung geht sowieso gar nichts. Wenn nichts zerstört wird, wird auch nichts Neues gemacht. Also alte Vorstellungen, alte Wertvorstellungen müssen zerstört werden, damit was Neues entstehen kann. Alte Kulturen sind vergangen und da ist was Neues draus entstanden. Ist ein ständiger Fluss immer.
In der Rede, die Sie damals, als Sie 2008 den Friedenspreis bekommen haben, in dieser Dankesrede, da haben Sie von einem wunderbaren leeren Raum in Ihrer Kindheit gesprochen. Ist es auch das, was Sie mit dieser Ruinenlandschaft meinen, diesen wunderbaren leeren Raum?
Naja, da habe ich mehr davon gesprochen, dass da, wo ich aufgewachsen bin, in der Provinz, in einem kleinen Dorf am Rhein, als ich in die Schule kam, wurde ich dann versetzt ins Elternhaus nach Rastatt. Oddersdorf ist es. Wir hatten ja kein Fernsehen, wir hatten nicht mal Radio, es gab kein Theater, es gab gar nichts. Ne? Es gab nichts, also wenn man das von heute aus betrachtet, gab es nichts. Für mich gab es natürlich sehr viel. Aber es war leer, da war nicht so viel Aktivität und immer etwas los. Es war ein ruhiger, leerer Raum.
Langeweile, haben Sie in der Rede damals auch gesagt. Und das klang so, als ob Langeweile für Sie ja fast schon das Tollste auf der Welt ist. Was ist
Ja, Langeweile ist ja der Anfang der Philosophie. Der Heidegger hat ja eine ganze Vorlesung gehalten über die Langeweile. Also das ist so ausgeführt, dass wenn er abends eingeladen ist bei Kollegen oder so, und das ist ganz nett, aber es ist auch wirklich nicht wirklich interessant, es ist eigentlich langweilig. Und dann beginnt das Nachdenken über das Sein in der Langeweile. In der Aktivität nicht, da ist man aktiv, ne? Da macht man irgendwas. Aber wenn die Langeweile einsetzt, das ist der Beginn der Philosophie.
Nichtsdestotrotz mussten auch Sie als Kind in die Schule gehen.
Ja.
Und die Schule scheint ja was zu sein, was Ihnen nicht so besonders gut gefallen hat. Jetzt habe ich auch wieder was gelesen. Da haben Sie gesagt, die Schule war der Versuch, meine Kreativität zu 100% auszulöschen.
Man kann das sehen, weil mein Vater hat ja alles, was ich als Kind gemalt habe und gezeichnet habe, aufgehoben.
Der war auch Lehrer, ne?
Kunstlehrer. Ja, ja. Und da kann man deutlich sehen, als ich in die Schule kam, wurden die Bilder auf einmal uninteressant. Vorher mit 5 Jahren noch, mit 4, 5, 5,5, da sah das aus wie Klee. Das habe ich gemalt wie Paul Klee, mit die Häuser und so. Und dann hat es aufgehört.
Also hat die Schule dann so eine pure Kreativität irgendwie verbildet?
Ja, ja, weil das war ja alles sehr streng früher, ne? Es war also noch diese Autorität, diese Strenge, diese Kadavergehorsam, das war alles tödlich.
Sie hören SWR zwei Zeitgenossen heute mit Anselm Kiefer, Künstler. Im Atelier in Croissy bei Paris sind wir, wo die Flugzeuge über die große Halle fliegen. Vorhin, als Sie mich begrüßt haben und hier mit Ihrem schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose und roten Socken und einem Beret kamen, sagten Sie, ich bin im Kardinals-Outfit.
Naja, das ist ein kleiner Rest. Ich wollte ja früher mal Papst werden als Kind, ne?
Dann sind Sie auch in einem katholischen Umfeld aufgewachsen.
Extrem katholisch, ja. Also ich meine, alle meine Großonkel, die Brüder und Schwestern von meinem Großvater, die waren alle Pfarrer, Mönche, Nonnen. Also waren, glaube ich, 14 Kinder und die waren alle in der Kirche. Und mein Großvater hat auch Theologie studiert und der ist dann geflohen und hat dann geheiratet später. Und sonst wäre ich gar nicht da, ne? Weil die anderen sind alle Pfarrer oder Mönche geworden oder so.
Und das war also was, was Sie sich durchaus auch vorstellen konnten. Sie wollten aber gleich Kardinal werden, haben Sie gesagt?
Nein, Papst. Ja, ja, das war für mich etwas Erstrebenswertes.
Sie haben auch sich dann irgendwann mal Papstgewänder besorgt oder ein Papstgewand,
ja, ja.
In Rom.
Na,
es
in
gibt
Rom
ja auch Fotos
ich,
von Ihnen.
Habe ich Bischof, Kardinalgewänder mir besorgt, weil ich fand die sehr schön, diese so Fahlen und so. Und habe die manchmal auch getragen. Und mit dem Papst gab es ein bisschen Schwierigkeiten da. Weil ich bin in die Schneider reingegangen, die das auch machen für die Kardinäle und die Päpste und so. Und dann habe ich gesagt, es gibt nur einen Papst. Und ich habe gesagt, ja, da irren Sie sich. Es gab einmal drei und einmal gab es sogar eine Frau als Papst, die Johanna. Und da habe ich gesagt, ja, also er macht das nicht. Er gibt mir eine andere Adresse, die machen das vielleicht. Aber diese Firma hat es nicht gemacht. Aber ich habe jetzt einen Papstgewand auch.
Tragen Sie das manchmal noch?
Manchmal schon, ja, ja. Also da gibt es halt nicht mehr zwei, ne? Eins für den Sommer und eins für den Winter. Ne? Das ist im Sommer ist ein bisschen leichter.
Sind Sie eigentlich immer noch katholisch?
Nee, ich bin ausgetreten aus der Kirche.
Und naja, wie man weiß, sind Sie auch nicht Papst geworden, auch nicht Kardinal oder Bischof.
Ich habe gesagt, ein Deutscher kann nie Papst werden, damals. Ne? Es sind immer nur Italiener, habe ich mir gesagt. Das ist wirklich unmöglich. Nachher gab es dann doch einen Deutschen. Ne?
Also, aber zu Ihrer Zeit waren die Karriereaussichten da noch eher schlecht.
Ja, es waren eigentlich nur Italiener damals.
Sie hören SWR zwei Zeitgenossen, heute mit dem Künstler Anselm Kiefer, bei ihm im Atelier in Croissy bei Paris, wo immer wieder Flugzeuge drüber fliegen. Herr Kiefer, nach der Schule sind Sie dann nicht in kirchliche Dienste getreten?
Nein.
Haben auch nicht gleich Kunst studiert, sondern erstmal Romanistik und Jura. Warum?
Na, ich hatte so einen Geniekomplex. Ich habe gedacht, ich brauche keine Kunstschule. Ich habe das schon alles. Und ich wollte aber an der Universität sein und habe dann Jura studiert. Also nicht so aus Verlegenheit, sondern das Jurastudium hat mich sehr interessiert. Diese ganze juristische Diktion, das hat mich sehr interessiert. Die ganze juristische Sprache, weil die ist so weit weg vom Leben. Das ist eine Kunstsprache, ne? Und das hat mich sehr interessiert.
Okay, aber wie kam es dazu, dass Sie dann doch von Jura dann zu Kunst gewechselt haben?
Das ich habe gemerkt, allein kann man das nicht machen. Also man braucht Kritiker, man braucht Kollegen, mit denen man sich austauschen kann. Das geht nicht allein, habe ich dann irgendwann gemerkt. Da kommt man nicht weiter. Und dann bin ich auf der Akademie. Und da war ich dann sehr froh. Da war ich beim Lehrer, der damals gerade angefangen hat, Herrn Dreher. Und als ich da ankam, hat er zu mir gesagt, Sie können hier alles machen. Also der hat gemerkt, ich bin ein bisschen beschränkt, ne? Also nicht beschränkt, begrenzt, ne? In meiner Erziehung und so weiter. Und er hat gesagt, Sie können hier alles machen. Und das war für mich fantastisch. Also das hat vorher zu mir noch nie jemand gesagt, dass ich alles machen kann, was ich will. Ne? Und das fing sehr gut an dann. Das war sehr, sehr wichtig, diese Zeit.
Das war Peter Dreher in Freiburg,
ja, ja,
ne?
Genau, ja.
Und danach haben Sie noch bei Antes in Karlsruhe auch studiert?
Ja, das war für mich unheimlich wichtig, weil das hat mich völlig verändert.
Inwiefern?
Ja, ich wurde da freier. Ich habe da gemerkt, alle diese Werte, die ich da von zu Hause mitbekommen habe und so weiter, das ist alles Schein.
Also es war eine Befreiung vom Elternhaus, über das wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Sie haben gesagt, sehr katholisch war es.
Ja, es war auch sehr kleinbürgerlich.
So typisch, wie man sich das so vorstellt. Ich weiß ja nicht, wie es war. 50er Jahre Nachkriegsdeutschland.
Ja, ja.
Eine gewisse Enge.
Ja, genau.
Wo wir vom Kunststudium reden, müssen wir natürlich auch über Ihr Abschlussprojekt reden. Ich glaube, damit haben Sie sich zum ersten Mal dann auch in Deutschland irgendwie unbeliebt gemacht. Das war diese Arbeit, Besetzungen haben Sie die genannt.
Ja, ja.
Das waren erstmal Fotografien, ne?
Ich habe die verschiedenen Länder, also Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, habe ich besetzt. Mit dem Hitlergruß und habe mich da fotografieren lassen.
Warum haben Sie das gemacht? War das reine Provokation?
Nee, überhaupt nicht. Das fing ganz einfach an, dass ich, also in der Schule wurde uns über das Dritte Reich ja nicht viel mitgeteilt. Also es war so wie Alexander der Große oder Cicero, also das war in dieser Reihenfolge. Und es war, ich glaube, es war vielleicht 14 Tage oder so. Und da wurde nichts wirklich vermittelt, was das wirklich war, diese Zeit. Und dann habe ich später, als ich schon Kunst studiert habe, fiel mir zufällig eine Schallplatte in die Hand, die von den Amerikanern verlegt wurde, um die Deutschen zu erziehen. Und da waren dann, also um die aufzuklären über das, was war, über die Geschichte und so weiter, da waren auch Reden drauf vom Hitler, Göring und Goebbels. Und das hat mich unheimlich angestoßen, also fasziniert, ne? Und da, aufgrund dieser Erfahrung, dieser Stimme, kam ich dann dazu, näher zu erforschen, was da eigentlich war.
Indem Sie selbst ausprobiert haben, wie es wäre, wenn Sie das machten?
Ja, ich habe mich selbst gewisse Strecke in die Rolle begeben.
Es ist ja eigentlich eine sehr, also zumindest mit heutigen Augen betrachtet, ziemlich lustige Aktion auch fast schon oder dadaistisch.
Ich habe es nicht so ernst aufgefasst. Also ich habe das als ein Versuch aufgefasst oder als eine. Ich habe ja noch mehr Aktionen gemacht. Ich habe Heidelberg überschwemmt. Dann habe ich Malverbot erteilt an diese Provinzgrößen da unten. Das waren einfach Aktionen.
Ja, ziemlich humoristische Aktionen,
ja.
Die eigentlich überraschen, wenn man jetzt ihr ganzes Werk seither kennt. Da ist eigentlich zumindest nicht auf dem ersten Blick Humor das, was einem als erstes einfällt.
Ja, der ist voller Humor. Also wenn Sie meine Bücher anschauen, der Großteil meiner Arbeit sind ja Bücher, die ich mache. Und die sind unheimlich lustig, also muss ich sagen. Also ich amüsiere mich sehr. Also ich kann nicht sagen, dass ich humorlos bin, das kann man wirklich nicht sagen. Das meinen die Deutschen, ich weiß nicht warum. Die denken, wenn das über 3 Meter hinausgeht, ein Bild ist nicht mehr humorvoll. Das ist völlig absurd.
Bei den Büchern gibt es auch ein ziemlich lustiges, war jetzt gerade hier in der Bibliothek National zu sehen und die Bücher werden ja jetzt auch in Leipzig zu sehen sein, dieses Frühjahr in einer großen Ausstellung. Heidelberg, die Überschwemmung Heidelbergs, haben Sie jetzt gerade schon von erzählt, so mit schwarzer Farbe wird Heidelberg da überschwemmt. Und dann gibt es auch dieses Buch Donald Judd Heights Brünnhilde. Und das ist ja wohl auch so ein ästhetisches Statement letztlich, oder? So eine Auseinandersetzung mit der Minimal Art.
Ich fand, also das kommt drauf an, den Donald Judd, diese Kästen fand ich immer sehr leer. Ne? Mhm. Und im Gegensatz zu Walter de Maria, der was sehr Spirituelles hat. Ein Freund von mir hat mal eine Ausstellung gemacht in Bern vom Donald Judd. Und da war im Katalog, waren da diese Skizzen der Kästen, die gebaut wurden. Und da habe ich gedacht, ja, die sind so leer, dann tun wir mal ein paar Pornos rein. Also, ich amüsiere mich sehr, wenn ich arbeite, muss ich sagen.
Aber es war auch ein Statement zur Minimal Art. Also das heißt, wenn Sie sagen, da ist nichts drin, machen wir Pornos drüber.
In die Kisten, dass da was reinkommt endlich mal. Die sieht dann sehr bunt aus, weil die Kästen sind auch bunt. Ne? Und ja, das amüsiert mich dann.
Sie haben aber auch mal ganz ernsthaft gesagt, dass die Minimal Art für Sie auch tatsächlich wirklich problematisch ist, weil sie eben sogar gefährlich sei. Derart pure Kunst ist gefährlich für den Inhalt, der niemals fehlen darf. Zitat Ende.
Habe ich das gesagt? Mhm. Naja, also gefährlich würde ich nicht sagen. Also ich habe auch kein Problem damit. Ich würde sagen, das war sogar eine Geschichte der Kunst, eine wichtige Erscheinung. Also das war eine Säuberung, kann man sagen. Ne?
Aber Ihre Sache war es nie. Warum?
Naja, die Säuberung war ja dann getan und dann habe ich gedacht, jetzt können wir wieder anfangen.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit und bei dem Künstler Anselm Kiefer. Angefangen haben Sie nach dem Studium und das überrascht mich jetzt so als später Geborene schon irgendwie. Man hat ja so Ende der 60er hat man so die Idee von Sex und Drugs und Rock'n'Roll, jetzt geht das wilde Leben los. Sie sind aber in den Odenwald gezogen.
In die Wüste, ja.
Was haben Sie da gesucht? Einsamkeit?
Nee, also in meinem Leben bin ich immer nur den Frauen gefolgt. Also meine damalige Freundin, die ich dann geheiratet habe, die wurde dahin versetzt, die war Lehrerin. Und da bin ich mitgegangen. Nach Bajak bin ich ja auch gegangen, weil ich meiner damaligen Frau gefolgt bin, weil die wollte in Deutschland nicht sein, die war Österreicherin.
Die wollte dann lieber nach Südfrankreich. Also sind diese Ortswechsel bei Ihnen wirklich von den Frauen bestimmt?
Natürlich, ja, klar.
Aber trotzdem hat dieser Odenwald ja dann wirklich heftige Spuren hinterlassen.
Ja, also das war wirklich meine Landschaft. Also ich heute noch, also wenn ich, ab und zu komme ich mal wieder dahin, weil ich habe ja da eine ehemalige Ziegelei damals gekauft und renoviert und Installationen reingemacht. Und da gehe ich manchmal hin, um das zu renovieren oder manchmal geht ja auch was kaputt. Und dann komme ich wieder in Odenwald. Ich muss sagen, das war wirklich eine ganz wichtige Landschaft für mich.
Und da hat sich ja auch wirklich Ihre Arbeit verändert, oder? Also von diesen wirklich so humoristisch-konzeptuellen Dingen wie eben Überschwemmung Heidelbergs oder Donald Judd, Heiz,
der Donald Judd, der ist im Odenwald entstanden.
Der ist im Odenwald entstanden.
Ja, ja, im Odenwald sind viele, viele Bücher entstanden.
Aber dennoch hat man so den Eindruck, jetzt hatte ich jetzt auch in dieser Ausstellung über die Bücher, wo man die ja mehr oder weniger chronologisch so nachverfolgen kann, dass die Bücher dann, vielleicht nicht direkt im Odenwald, aber in diesen 70er Jahren, immer skulpturaler werden, materialhafter oder dass zumindest überhaupt generell Material, die Materie irgendwie wichtiger wird als jetzt sowas wie diese witzigen Ideen.
Der Geist ist ja da schon eingeschlossen in den Materialien. Ich wähle ja nur ein Material, also wenn es zum Beispiel Blei oder Stroh, wenn das schon von vornherein eine Bedeutung hat, die ich da drin sehe und die ich dann herausarbeite.
Sie haben hier unten im Atelier ja auch eine Materialbibliothek, nennen Sie die, ne?
Ja, das sind die Sammlungen da, was ich alles in meinem Leben gesammelt habe. Also das ist alles mögliche, Vogelnester, Fischskelette, alles Mögliche.
Und das ist Material, was, Sie haben jetzt eben den Zusammenhang zur Idee gemacht, dass Sie finden, weil es eine Idee vorher gibt, oder gibt es Material, das Sie irgendwie für sich entdecken? Also wenn man jetzt an Ihre typischen Materialien denkt, Blei, Sand, Asche, Erde, wie haben Sie diese Materie für sich entdeckt?
Ja, weil die zu mir gesprochen hat, weil ich da drin was Verborgenes gesehen habe. Also im Stroh zum Beispiel, Stroh ist ja unheimlich wichtig, also Stroh, da denke ich gleich an Misthaufen, aus dem alles Mögliche entsteht.
Wie entsteht überhaupt ein Bild bei Ihnen? Sie haben mal gesagt oder oft davon gesprochen, dass da vorher ein Schock passiert.
Ja, also ich male jetzt nicht, um ein Bild zu machen. Ich mache ein Bild, wenn etwas passiert ist, was mich antreibt. Also ein Schock zum Beispiel. Also das kann eine schöne Landschaft sein oder es kann ein Gedicht sein oder ein Musikstück oder eine Begegnung. Und dann werde ich aktiviert. Ich male nicht um der Kunst willen.
Aber ein Schock ist doch schon eine sehr extreme Erfahrung, oder? Muss also wirklich was sehr Extremes passieren, damit Sie malen?
Naja, es gibt ja kleine und größere Schocks. Ne? Ich meine, in der Erdbebenskala gibt es ja von 1 bis 10. Ne? Aber es braucht einen Anstoß.
Wie zum Beispiel die deutsche Geschichte.
Die gerade vergangene deutsche Geschichte, als ich die erkannt habe, das war ein Schock natürlich. Ich glaube, das ist immer noch ein Schock, würde ich sagen, heute, wenn man sich klar macht, was da passiert ist. Also das ist kein Schock, der irgendwann so aufhört, ne?
Die Art und Weise, wie Sie sich damit auseinandersetzen und auseinandergesetzt haben, die hat dann wiederum viele in Deutschland geschockt und schockiert. Ist erstaunlich, oder? Also ich denke jetzt zum Beispiel 1980 haben Sie ja den deutschen Pavillon in Venedig gemacht mit dem Baselitz zusammen, mit Georg Baselitz zusammen. Und hat dann selbst so jemand, der Sie heute ja hochverehrt, Werner Spies. Selbst Werner Spies, der schrieb damals von einem Übermaß an Deutschem.
Ja. Naja, das war unisono. Es gab damals nur eine Stimme, die da gegen diese Kritik geschrieben hat. Das war der Wagenbach. Und der fand es gut. Aber der fand es eigentlich nur gut, weil es alle schlecht fanden. Ne? sonst war das alles eindeutig. Ne? Also ist bei mir ziemlich eindeutig, immer noch, ne?
ja immer noch und immer bei den deutschen Kritikern.
Ja, ja.
Warum meinen Sie, tun sich so viele, eben vor allem deutsche Kritiker, so schwer mit ihrer Kunst?
Ich weiß nicht. Nee, die Deutsche denken, small is beautiful.
Also meinen Sie, es ist die Größe?
Ja, die schreiben immer nur, also ich meine, die schreiben immer nur von der Größe und die habe ich überhaupt noch nie hingeschaut. Ne? Also ich mache ja auch kleine Sachen, ich mache ja auch Aquarelle, ich mache viele Bücher, die Hauptarbeit sind die Bücher. Und das einfach, na, die schauen einfach nicht hin. Mangel an Information. Selbstverschuldeter Mangel an Information.
Schmerzt Sie das eigentlich, dass Sie gerade in Deutschland so missverstanden werden oft?
Schmerz weiß ich nicht. Aber ich finde es schon schade, ja.
Gleichzeitig, um jetzt mal die umgekehrte Perspektive auch zu sehen, sind Sie ja vor allem international und auch in Deutschland. Sie haben den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen 2008.
Wurde aber sehr, sehr kritisiert.
Okay, aber Sie haben ihn bekommen. Sie wurden ja viel geehrt. Sie haben eigentlich alles an Preisen schon bekommen, was man so kriegen kann. Premium, Imperiale, große Ausstellungen.
Das ist ja Japan, das ist nicht Deutschland. Ne?
Das ist Japan, ich sage ja international. Umgekehrt jetzt gefragt, diese Auszeichnungen, was bedeuten die Ihnen?
Naja, das freut mich schon, aber es hat mich nicht so arg immer gekümmert. Ne? Also zum Beispiel in den 80er Jahren, da bin ich ja bekannt geworden. Ne? Da habe ich das an sich gar nicht mitbekommen. Ne? Wenn ich jetzt ab und zu mal, wenn mir jemand das erzählt, die Kritiken von damals, da war ich der beste Künstler, ne? Damals, da hieß es da. Und das habe ich aber gar nicht gemerkt. Ne? Ich habe immer nur weitergearbeitet. Ne? Also als ich zum Beispiel, dann kam ich zum Flughafen nach New York und da wurde ich da von so zwei abgeholt und ich musste nicht durch den Zoll, ne, sondern ich wurde da rumgeführt. Und ich dachte, was ist denn das? Also ich hab das gar nicht so richtig verfolgt. Ne?
Künstler, glaube ich, haben wahnsinnig für Sie geschwärmt und halt für Ihre Arbeit. Kunststudenten, kenne ich einige, die so in den 90er Jahren studiert haben. Sie selber haben ja nie an der Kunsthochschule unterrichtet. Hat Sie das nie interessiert oder warum nicht?
Naja, also ich glaube, da muss man auch, um richtig dann guter Lehrer zu sein, muss man auch ein Psychologe sein. Und das bin ich nicht. Weil man muss sich da schon reinversetzen können in anderen Menschen. Und das ist nicht so einfach. Und ich wollte vor allen Dingen nicht, so wie, das machen ja viele Künstler, sind ja Lehrer und gehen da so gut wie nie hin. Und das wollte ich nicht. Also wenn ich es gemacht hätte, dann hätte ich es wirklich richtig gemacht.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Anselm Kiefer im Atelier in Croissy bei Paris sind wir, wo die Flugzeuge über die große Halle fliegen. Herr Kiefer, jetzt haben wir von der deutschen Kritik gesprochen, die oft negativ ist. Sie sagen, die Größe wird kritisiert. Was auch oft fällt, ist ein Wort, ist mir aufgefallen, das ist Mythengeraune. Also scheinen vor allem deutsche Kritiker sich irgendwie unwohl zu fühlen mit der Tatsache, dass sie Mythen thematisieren.
Naja, die Deutschen haben Angst vor Mythen, aus geschichtlichen Gründen natürlich. Aber ich meine, ohne den Mythos kommen wir ja gar nicht aus. Vor allen Dingen, der Mythos holt uns in der Werbung sowieso immer ein. Die arbeiten ja mit dem Mythos. Und die Mythologie ist ja auch etwas, Raune ist ganz verkehrt, sondern Mythos ist ja was ganz Präzises. Und das wird ja von jedem Künstler immer weiter gearbeitet. Und Mythos gibt eine Erklärung der Welt, die die Wissenschaft nicht geben kann, weil die Wissenschaft ist ja unterteilt in verschiedene Sparten und der Mythos umfasst das Ganze. Und wenn man die Mythen erklärt, in jeder Zeit wieder anders erklärt, dann hat man auch eine Erklärung für die Welt.
Und das ist es, was Sie an Mythen interessiert, weil sie eine Erklärung der Welt sind und weil dann letztlich auch die Kunst ein Bild von der Welt geben kann mit den Mythen zusammen?
Nee, der Mythos ist eine Aufforderung an jeden Künstler, daran weiterzuarbeiten. Und der Mythos verschafft uns die Möglichkeit, die Welt als Ganzes zu sehen, was wir sonst nicht können.
Müssen deshalb oder sind deshalb auch oft Ihre Arbeiten dann doch tatsächlich auch sehr groß? Brauchen Sie viel Raum? Sie werden ja auch immer größer über die Jahre, oder?
Nee, das stimmt überhaupt nicht. In der Akademie habe ich schon Riesenbilder gemalt. Also für damals, für die Studenten waren es Riesenbilder, für mich nicht. Nein, ich mache die Bilder so groß, wo meine Hand noch hinreicht. Also das ist einfach eine Temperamentsache. Das überlege ich mir nicht, wie groß das Bild sein darf oder sein kann. Oder das ist eine Temperamentsache.
Hat es was damit zu tun, also Sie leben ja jetzt hier auch, oder Ihr Atelier ist wirklich riesig, ne? Hier kann man...
Ja, für Sie ist es jetzt riesig, gehen. Für mich ist es angemessen, das richtige Maß für mich.
Ist es, weil Ihnen in Ihrer Kindheit der Raum fehlte? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es sehr beengt war und klein, wie Sie aufgewachsen sind. Hat das damit was zu tun?
Sie meinen als Kompensation? Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin jetzt in dem Raum, in dem ich mich, in dem ich arbeiten kann, in dem ich mich wohlfühle. Und als Kind war ich tatsächlich immer sehr beschränkt. Also weil da war ich in einem ganz kleinen Zimmer, so von hier bis hier, mit meiner Schwester, meinem Bruder noch. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht, ja.
Überwältigungskünstler ist so ein anderes Wort, was im Zusammenhang mit Ihnen oft fällt.
Dieses Wort ist ja völlig absurd, weil ich bin immer wieder überwältigt von Dingen. Ne? Ich bin überwältigt von einem Gedicht oder von einem Musikstück oder von Gedanken von einem anderen Menschen, bin ich überwältigt. Ne? Ich lasse mich da gern überwältigen, weil warum lebe ich sonst, wenn ich mich nicht überwältigen lasse, ab und zu von was Schönem oder was Großem oder was Bedeutendem oder was gedanklich Interessantem. Und das hat ja mit mir jetzt nichts zu tun. Also wenn etwas überwältigt, was ich mache, dann ist es ja nicht nur durch mich, sondern nicht wegen mir, sondern es ist durch mich hindurchgegangen. Und ist dann, und am Endpunkt steht dann eine Art von Überwältigung. Aber das Wort, wie das benutzt wird, ist völlig absurd, ne?
Och, es muss ja nicht unbedingt negativ sein, überhaupt nicht.
Nein, aber in meinem Zusammenhang wird es immer als negativ benutzt. Naja, es ist ein Schimpfwort. Der möchte überwältigen, das ist in meinem Zusammenhang ist es immer eigentlich ein Schimpfwort.
Der möchte irgendwie uns irrational überfallen oder so, meinen Sie, wäre die Übersetzung? Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich dann auch so Fragen, und das wäre vielleicht mal die letzte Frage zu dieser immer wiederkehrenden deutschen Kritik. Es scheint ja den Deutschen auch irgendwie verdächtig vorzukommen, wenn da jemand alte deutsche Mythen wie die Hermannsschlacht oder sowas auf die Leinwand bringt oder Räume malt wie diese gigantomanische Architektur von Albert Speer, haben Sie ja Bilder gemalt. Warum machen Sie das? Was interessiert Sie an diesen Räumen? Zum Beispiel Albert Speers Architektur, die Staatskanzlei in Berlin.
Naja, also man muss ja unterscheiden zwischen dem Nationalsozialismus, zwischen den Bildern und der Architektur. Und von den Bildern, da gibt es wirklich kein einziges, was damals akzeptiert war, Ziegler und so weiter, was irgendwie überhaupt mit Kunst was zu tun hat. Während die Architektur ist ja was ganz anderes. Die Architektur steht ja in einer Tradition. Und die Architektur in den 30er Jahren, die war ja eigentlich europaweit, also in Italien, in Frankreich, war ja ein ähnlicher Stil in der Architektur. Und da kann man jetzt nicht von einer faschistischen Architektur sprechen, in dem Sinne. Sondern es war die Zeit. Und ich muss sagen, die Gebäude vom Speer, also jetzt zum Beispiel die Biennale Haus da in Venedig, das ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und auch, ich habe sogar mal vorgeschlagen, man soll Berlin nach der Wiedervereinigung so nach den Speerplänen wieder aufbauen, ne? Weil das war nicht schlecht, außer dieser Riesenkuppel da am Ende. Das war natürlich zu blöd. Aber es gelingt nicht, das wertfrei zu betrachten.
Ne? Adorno hat nach dem Krieg diesen berühmten Satz gesagt, nach Auschwitz ist es barbarisch, ein Gedicht zu schreiben oder kann man keine Gedichte mehr schreiben. Das wurde viel diskutiert, auch mit Blick auf die bildende Kunst. Wie stehen Sie dazu? Oder war das was für Sie in Ihrer Kunst eine Rolle gespielt hat, die Auseinandersetzung mit dieser Frage?
Naja, ich konnte, obwohl mich das sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt und obwohl ich da viel drüber gelesen und studiert habe, konnte ich nie über Auschwitz was machen. Ne? Das ging nicht, das ist zu gewaltig. Und insofern hat er da schon recht gehabt und es war aber damals auch der Versuch, dieses Ungeheuerliche, was da passiert ist, in Worte zu fassen. Das geht dann, indem man sagt, man kann nicht mehr. Ne? Also das muss man von der Zeit auch verstehen. Das war ein unheimlicher Schock, dann, als das alles ins Tageslicht kam. Ne?
Die Stunde Null gibt es nicht, haben Sie ja auch sehr betont in Ihrer Dankesrede zum Friedenspreis an diesem historischen Ort in der Paulskirche. Diese Stunde Null wäre dann auch so ein deutscher Mythos, oder?
Ja, das gibt's nicht. Also es gibt keinen klaren Bruch in der Geschichte 1945. Es gibt einen äußeren Bruch, es gibt die Niederlage, es gibt einen Wiederaufbau. Aber ich meine, die ganzen Leute waren ja noch an der Macht. Also zum Beispiel der Berater vom Adenauer war ein Nazi. Ich habe es auch erlebt, meine Juralehrer, die waren auch alte Nazis, ne? Also die konnte man ja nicht alle abservieren, ne? Das geht ja nicht. Wenn man bei einer Revolution alle, die jemals eine Machtposition hatten, wenn man die alle absetzt, dann geht überhaupt nichts mehr, ne? Also es gibt nicht diesen Einschnitt, diesen deutlichen. Und das hat man ja dann auch gesehen, als das anfing mit der Studentenrevolte, ne? 68, 67, 68. Das hat sich ja so ins Extrem gewandelt, weil der Staat, also die staatlichen Stellen, mitgearbeitet haben, ne? Also zum Beispiel, es fing ja alles an mit dem Schah-Besuch. Als dann die Studenten demonstriert haben.
Waren Sie da eigentlich auch dabei? Sie waren ja auch Student damals.
Ich war aber nicht in Berlin. Ich war ja in Freiburg in der Provinz, da war nicht so viel los. Doch, einmal habe ich da in Freiburg eine Diskussion zwischen Dahrendorf und dem Dutschke erlebt in Freiburg. Aber sonst war in Freiburg nicht so viel los. Das war, wir waren alle mehr in Berlin. Aber damals, als dieser Schah-Besuch war, und da fing das ja dann an, dann wurde der Student, der ohne Sorg, erschossen. Und das hat sich dann so radikal entwickelt, weil es noch staatliche Systeme gab, die das befördert haben. Der Staat hat ja zum Teil auch diesen Terrorismus auch befördert, durch Überreaktion am Anfang.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit und bei dem Künstler Anselm Kiefer. Relativ kurz nachdem die Mauer gefallen ist, sind Sie nach Frankreich gegangen, also nachdem sich Deutschland dann nochmal verändert hat, wieder vereinigt wurde. Inwiefern war das, dieser Umzug nach Frankreich, nach Südfrankreich damals, aber nicht vielleicht doch auch sowas, vielleicht nicht Stunde Null, aber Neuanfang für Sie? Ihre Themen verändern sich ja dann auch ein bisschen weg von der deutschen Geschichte, oder?
Naja, aber nicht, weil ich nach Frankreich bin, sondern das ist ja einfach logisch, dass sich die Beschäftigung mit der Geschichte dann immer weiter nach rückwärts in die Vergangenheit hin bewegt. Weil zuerst ist zunächst mal die unmittelbare Geschichte, also das Dritte Reich, und dann geht es natürlich weiter zurück. Das ist ganz logisch, aber es hat mit dem Umzug nach Frankreich nichts zu tun.
Naja, aber da kommen dann so Dinge auf wie diese Sternenbilder, Kosmologien, die Auseinandersetzung mit diesem Mystiker aus dem 16., 17. Jahrhundert.
Robert Flatt, meine Sie.
Robert Flatt, ja. Was interessiert Sie so an diesem nicht wissenschaftlichen Wissen, nenne ich es jetzt mal, Esoterik, Mystik und so weiter?
Naja, also Jakob Böhme oder der Robert Flatt, die haben ja versucht, den Mikrokosmos mit dem Makrokosmos zu verbinden. Also es gibt ja unterschiedliche Gesetze. Im Makrokosmos gelten andere Gesetze als im Mikrokosmos. Und das hat ja auch der Einstein nicht geschafft, eine Formel zu finden, die beide Bereiche vereint. Und die Mystiker oder die Rosenkreuzer, wie der Robert Flatt, die haben das auf mythologische Weise erreicht. Also Robert Flatt hat zum Beispiel gesagt, es gibt für jede Pflanze auf Erden einen entsprechenden Stern am Kosmos. Also das ist ein bildhafter Ausdruck für die Vereinigung des Mikrokosmos mit dem Makrokosmos.
Und das fasziniert Sie?
Weil es wissenschaftlich nicht geht, weil das sind andere Gesetze. Klar, dass einen das interessiert, weil das sind die Haupträtsel.
Die Retrospektive, die jetzt gerade auf ihr Werk im Centre Pompidou zu sehen ist, die endet ja mit einer großen Installation, wo sie ja die deutsche Romantik thematisieren, beziehungsweise, gut, der Titel ist von Madame de Stael, De l'Allemagne, also sie beziehen sich auch auf dieses Werk eben der Madame de Stael über die deutschen Romantiker. Und die Romantiker, die sind in dieser Installation sowas wie, ich glaube mal, potenziell giftige Pilze, ja, mit sehr weitreichenden Sporen. Sie stellen da so Verbindungen her, bis, da wären wir dann wieder bei den späten 60er, Anfang 70er Jahre in Deutschland, bis hin zu den RAF-Terroristen. Aber sind nicht Sie selbst auch irgendwo ein Romantiker?
Naja, ich bin ein Romantiker, wenn man die Romantik als ein philosophisches System auffasst, nicht als irgendwas Nettes, Biedermeierliches. Das ist Romantik auch, aber das meine ich natürlich nicht. Sondern Romantik, das war eine wichtige Bewegung, vor allem in Deutschland, angefangen mit Fichte, der das Ich entdeckt hat, also der gesagt hat, was ich mache, ist interessant. Und der nicht so sehr an die Systeme ranging, an die philosophischen Systeme, sondern zunächst mal geschaut hat, was er selbst ist und möchte und so weiter. Und es war eine wichtige Bewegung, die allerdings auch so Nebenzweige hatte, die sehr gefährlich wurden natürlich. Also zum Beispiel jetzt im Terrorismus, dass junge Menschen etwas erleben wollen, etwas wagen wollen, sich selbst in den Mittelpunkt stellen wollen, das ist ja auch romantisch. Und das sind dann so Nebengeleise.
Oder die eiserne Romantik, die ja auch eine Rolle spielt.
Die eiserne Romantik, die vor allen Dingen Wilhelm II. Hat ja unheimlich viel investiert in den Flottenbau. Also ganz viele Ressourcen sind in den Flottenbau gegangen. Und das war völlig sinnlos, weil die Deutschen brauchten keine Flotte. Die hat auch überhaupt nicht, im Ersten Weltkrieg hat die überhaupt keine Rolle gespielt. Aber der Wilhelm II., kann man sagen, das ist so eine eiserne Romantik, der wollte eine tolle Flotte. Und damals war in Deutschland das so, es war ja allgemein, die Kinder hatten so kleine Kriegsschiffe und es war das, was man eiserne Romantik nennt. Also Nebengeleis der Romantik.
Sie hören SWR zwei Zeitgenossen heute mit Anselm Kiefer, Künstler. Im Atelier in Croissy bei Paris sind wir, wo die Flugzeuge über die große Halle fliegen. Herr Kiefer, Sie haben immer wieder erzählt, dass Sie eigentlich gar nicht Künstler, sondern Schriftsteller werden wollten. Was hat Sie daran eigentlich gehindert, am Schriftsteller werden?
Nee, nicht eigentlich, sondern ich war immer im Zwiespalt, ob ich das eine sein soll oder das andere, weil ich habe immer ich schreibe immer. Tagebuch und ich schreibe, wenn ich im Bild nicht weiter weiß, dann versuche ich das logisch aufzudröseln und schreibe dann. Und ich hatte auch mal, mit 17 hatte ich einen Erfolg. Da hat der Walter Jens mal über mein Tagebuch geschrieben und hat geschrieben, also das nächste, das könnte er durchaus dem Pieper Verlag empfehlen. Und das war natürlich für mich als junger Mensch, Walter Jens war damals der Literaturpapst. Also da war eine Ermutigung und es war auch ein Bedürfnis von mir zu schreiben.
Naja, und Bücher sind ja dann auch in Ihrem plastischen Werk eine ganz
wichtiger Bestandteil. Das erste Buch habe ich ja mit 9 oder 10 gemacht, also ganz früh. Und geschrieben und gezeichnet und so.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an das erste Buch, das Sie als Kind gelesen haben?
Warten Sie mal, das war verschiedene Sinbad, der Seefahrer. Und dann, wie heißt der auf einer einsamen Insel ist?
Robinson.
Robinson und Freitag, da kann ich dran erinnern. Und also so viele Bücher gab es bei uns nicht, das nur wenige. Und naja, und dann habe ich als Kind gelesen Sigrid Undset, das kennen Sie wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Das ist eine norwegische Schriftstellerin.
Mhm. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig für Sie ist und immer war, sind Gedichte.
Ja, also ich bezeichne Gedichte immer im Unterschied zum Leben oder wie wir da sind, das ist alles eine Illusion. Also die Dinge, die mich umgeben oder Sie jetzt zum Beispiel, sind für mich gar nicht real. Erst im Gedicht wird etwas so komprimiert, dass es eine Realität bekommt.
Sie haben ja, als Sie am Collège de France Ihre Vorlesungsreihe gehalten haben, über die Kunst, die knapp nicht untergeht, die Kunst geht knapp nicht unter, war der Titel. Und da haben Sie auch eine ganze Vorlesung einem einzigen Gedicht gewidmet, Marine von Rimbaud. Ist das so eines dieser Gedichte, wo sich das kristallisiert, was Sie gerade beschrieben haben?
Naja, Rimbaud und Baudelaire, die haben mich immer sehr fasziniert, das ist ganz klar. Rimbaud, da habe auf einmal die Sprache wie Musik gewirkt. Also da waren die Wörter auf einmal wie Farben. Und da waren das keine Gedankengedichte mehr oder Stimmungsgedichte, sondern da wurde die Sprache, die hat einen Eigencharakter bekommen. Wie später bei Celan noch mehr, also die Sprache als, als Material, als gar nicht mehr als Bedeutungsträger, sondern als Material, die etwas Eigenes bewirkt.
Sprache, die Sie ja auch in Ihre Bilder integrieren. Also Ihre Bilder arbeiten viel mit dieser Spannung zwischen Bild und Text. Warum eigentlich? Warum schreiben Sie so viel auf Bilder? Trauen Sie dem Bild allein nicht?
Ja, also nee, ich traue mir nicht. Ich stelle das Bild in Frage durch das, was ich draufschreibe. Oder ich bestätige es scheinbar. Es ist oft ein Widerspruch in den Bildern vorhanden.
Und zum Beispiel bei Ihren neueren Bildern, schönen Blumenbildern, auf die Sie dann Dinge schreiben, die die Blumen möglicherweise in Frage stellen, wie Morgentauplan zum Beispiel.
Ja, da habe ich lange gezögert, diese Bilder überhaupt jemand zu zeigen, weil die waren so schön. Da bestand dann die Gefahr der Affirmation. Und ich habe Blumen natürlich unheimlich gerne. Ich habe in Barjac ganze Mohnfelder angelegt oder hier habe ich Rosenfelder und so. Ich habe Blumen unheimlich gern. Und als ich die malte, habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil...
Warum? Warum? Was ist das Problem mit schönen Blumen?
Das hat gleich so was Affirmatives. Man stimmt dann zu. Und dann kam mir die glorreiche Idee, das mit dem Morgentauplan zu verbinden. Der Morgentauplan, der wollte die Deutschen nach dem Krieg, nach der Niederlage, in ein Agrarland verwandeln. Also ohne Fabriken, ohne Eisenbahn, ohne, also wirklich nur Agrarland. Ja. Und ich habe dann auf zynische Art, habe ich dann Deutschland gesehen als das schöne Land, was auf einmal in all seiner Pracht entsteht.
Was es hätte werden können, ja, ja. Dank des Morgentauplans.
Und der Morgentauplan ist ja uns nur, also mir zum Beispiel nur bekannt durch die Nazis, ne? Weil das war eine Steilvorlage für den Goebbels, ne? Von dem Morgentau, weil der konnte dann sagen, nö, wenn ihr nicht kämpft und nicht durchhaltet, dann seht ihr, was passieren wird.
Ja, böse Blumen heißt ein anderes dieser Blumenbilder, ne? Das ist dann wiederum nach den Fleurs du Mal.
Ja, das habe ich übernommen vom Baudelaire, ne? Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Sie hören SWR zwei Zeitgenossen heute mit Anselm Kiefer, Künstler im Atelier in Croissy in der Banlieue von Paris, wo die Flugzeuge über die große Halle fliegen. Herr Kiefer, jetzt sind Sie 71, noch nicht so besonders alt, aber trotzdem so langsam beginnt ja irgendwie die Phase, die dann irgendwann mal als Ihr Spätwerk in die Geschichte und Kunstgeschichte eingehen wird.
Ja, ich hoffe ja immer noch, weil wenn Sie das Werk von Van Gogh anschauen, ne?
Van Gogh,
Der hat sein Werk in den letzten 3 Jahren gemacht. Also das, was er früher gemalt hat in Holland und in Paris, dafür wäre er nie bekannt geworden. Und alle Bilder, die wichtig sind, die sind in den letzten 3 Jahren entstanden. Also da kann man immer noch hoffen.
Also daran denken Sie im Moment schon, weil mir fällt so ein Georg Baselitz, der erzählt zurzeit öfters mal, dass er irgendwie Angst hat, davor sowas wie ein peinliches Spätwerk zu schaffen. Er scheint da so ein bisschen besessen von zu sein. Also er nennt dann andere Künstler, wo das Spätwerk nicht so toll war wie bei Van Gogh. Sind das Gedanken, die Sie jetzt gerade irgendwie beschäftigen? So diese Überlegung, wie viel Zeit bleibt noch oder was wird mein Spätwerk sein?
Ich hoffe immer noch.
Was treibt Sie an?
Ich hoffe auf mein richtiges Werk, das bald kommt.